Ich hatte ja am letzten Sonntag mit dem biblischen Buch Ruth begonnen, um über das erste Kapitel mir mit euch zusammen Gedanken zu machen und hatte angekündigt, das wird noch etwas weitergehen. Und danach kam dann jemand so im Laufe der letzten Woche zu mir und sagte, ich habe dann schon mal ein bisschen nachgelesen, was da so alles kommt. Schauen wir mal, was da noch so kommt in diesem Buch, das ja nicht so zu den bekanntesten in der Bibel zählt. Worum geht's da? Das Buch Ruth erzählt eigentlich eine Familiengeschichte, eine Geschichte von einer Frau aus Israel, Naomi, und ihrer Schwiegertochter, eben jener Ruth. Und diese Naomi geht nach Moab, da wo Ruth herkommt, aus einem heidnischen Land. Und sie geht dorthin mit ihrem Mann, mit ihren beiden Söhnen. Alle drei Männer sterben. Sie steht alleine da. Und das ist in einem Zeitalter, in dem die Familie das einzige Sozialsystem war, eigentlich die schiere Katastrophe. Sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. Und dann geht sie aber zurück nach Israel und Ruth begleitet sie, weil sie sagt, dein Gott ist auch mein Gott. Sie wendet sich ab von diesen heidnischen Göttern, die sie aus Moab kannte, und wendet sich dem Gott Israels zu. Hier ging es so ähnlich, wie es Gisela auch ergangen ist. Und die beiden kommen jetzt da in Naomis Heimatort an. Das ist Bethlehem, kennen wir als Bibelleser, ja, das ist uns nicht unbekannt. Ich lese einmal von Kapitel 1, dem letzten Vers, bis ins zweite Kapitel hinein. In Auszügen findet ihr das zweite Kapitel auch auf dem Sonntagsbrief. Es war aber um die Zeit, als die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naomi von dem Geschlecht Elimelechs mit Namen Boas. Der war ein angesehener Mann. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Sie ging hin und las auf, den Schnittern nach, auf dem Feld. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Naomi und Ruth kommen also so zur Erntezeit nach Bethlehem zurück. Sie wissen nicht, wie sie sich ernähren sollen. Und bevor jetzt diese Frage beantwortet wird, wie geht's eigentlich weiter mit den beiden, wird ein Mann erwähnt, ohne dass eigentlich schon irgendwas passiert ist. Ein angesehener Mann steht da wörtlich, so sagt es zumindest Luther, ja. Eigentlich steht da wörtlich kräftig und zuverlässig. Also, es war eine ganz beeindruckende Erscheinung, was man so eine gute Partie nennt. Traum jeder Mutter und jeder Mutter, die auf einen Schwiegersohn hofft. Und ein bisschen ist dieser Beginn so, wie wir das vielleicht so aus einem Hollywood-Film kennen. Da wird eine alleinstehende Frau dargestellt und dann kommt ein alleinstehender Mann dazu. Die große Frage, die den Zuschauer bewegt, ist, kriegen die beiden sich? Wird was aus den beiden? Wir sind da schon mal gespannt, wie es mit Boas und der Ruth weitergeht. Und damals war es so üblich, dass an der Ernte sich alle Bewohner eines Dorfes beteiligten. Das war Gemeinschaftsarbeit. Und Ruth geht auch mit hin auf das Feld. Und sie hat etwas begriffen, sie hat etwas gehört und verstanden vom Gebot, das Gott gesagt hat. Es gab nämlich das Gebot der Nachlese. Nachlese. Es wird an zwei Stellen in den fünf Büchern Mose erwähnt. Sie macht sich von sich aus auf den Weg, also sie nutzt ihre Möglichkeiten, sie ergreift selbst die Initiative, sie wartet nicht irgendwie darauf, dass jemand anders von außen kommt und ihr aus ihrer Misere hilft, nicht zu wissen, wovon sie sich ernähren soll, sondern sie nutzt das, was sie hat, die Ideen, die sie hat. Und sie geht los, früh am Morgen. Ruth war offenbar auch eine fleißige Frau. Und sie weiß eben, es gibt dieses Gebot der Nachlese. Das heißt, an zwei Stellen im Gesetzeskorpus wird das so erklärt. Wenn Erntezeit ist, dann soll nicht das ganze Feld ganz abgeerntet werden, sondern im dritten Buch Mose steht dann, die Ränder des Feldes, die sollen nicht abgeerntet werden, damit die Halme, die da stehen, für die Armen des Landes als Ernährung dienen. Und im zweiten Text, im fünften Buch Mose steht, wenn die Erntearbeiter am Abend feststellen, sie haben einige Gaben oder Halme vergessen, dann sollen sie die nicht noch nachträglich zu ihrer eigenen Ernte dazunehmen, sondern sollen sie für die Armen und, das steht da auch wörtlich, für die Fremden nehmen. Für diejenigen, die aus anderen Ländern nach Israel gekommen waren und da irgendwie gucken mussten, dass sie überlebten. So ging es der Ruth. So geht es vielen heute, weltweit. Ich weiß, dass einige von uns so dieses Gebot der Nachlese noch aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kennen, als die Hungerjahre waren. Da nannte man das Stoppeln. Da war man froh, dass man auf dem Feld ein paar Körner und ein paar Halme finden konnte, damit man irgendwas zu essen hatte. So ist es auch damals gewesen. Und Ruth weiß aber auch wenn das im Alten Testament steht, in dem Gesetz, ich kann das nicht einklagen. Ich bin darauf angewiesen, dass es jemanden gibt, der mir diese Möglichkeit auch gibt. Oder im Lutherdeutsch steht da, bei dem sie Gnade findet. Sie geht dann früh am Morgen los und scheinbar so ganz zufällig gerät sie bei ihrer Suche nach einer Erntemöglichkeit auf das Feld, das eben diesem Boas, einem Mann aus der entfernten Verwandtschaft von Naomi gehört. Natürlich fragen wir uns als Leser, ist das nur ein Zufall, dass Ruth gerade da auf diesem Feld hingeht? Und dann wird erzählt, dass die Ruth auf einen sehr großzügigen Vorarbeiter trifft, dem der Boas seine Feldarbeit übertragen hatte. Er lässt sie nämlich, die Ruth, gehen direkt hinter den Erntearbeitern. Die ernten und direkt dahinter darf Ruth das aufsammeln, was liegen geblieben ist, was übergeblieben ist. Und wir merken schon, dieser Vorarbeiter tut mehr, als was das Gesetz sagt. Das Gesetz sagte nur, die Ränder des Feldes sollen unangetastet bleiben, sollen übrig bleiben für die Armen. Und wenn am Abend nach Abschluss der Ernte noch was übrig ist, dann sollte das den Fremden und den Armen lassen. Dieser Vorarbeiter sagt, ich gehe noch einen Schritt weiter und ich lasse Ruth da sammeln, direkt hinter den Erntearbeitern. Schauen wir nur ein kleines Detail, aber es zeigt doch, dass dieser Mann, dieser Vorarbeiter, nicht nur das tat, wozu er verpflichtet war. Er hat sich nicht nur an das Gesetz gehalten und gesagt, ich habe das getan, was ich tun muss. Gut, das mehr kann keiner von mir verlangen, das ist sowieso schon eine Gnade. Also dann soll Ruth doch zufrieden sein. Nein, dieser Vorarbeiter hat ein weites Herz und er ist großzügig. Er guckt nicht auf das, was er unbedingt tun muss und naja, das quetscht sich gerade noch so raus, sondern er gibt mehr. Aus Achtung vor dieser Ruth, vielleicht auch aus Respekt, denn wir erfahren es nachher, dass sich diese Geschichte von Ruth in ganz Israel, in ganz Bethlehem vielmehr, herumgesprochen hatte. Ein weites Herz und ein großzügiges Denken. Und wir kennen das ja auch, wie gut das tut, wenn man mit Menschen zu tun hat, die nicht nur das tun, was sie unbedingt tun müssen, wozu sie nun wirklich verpflichtet sind, sondern die ein weites Herz haben, die eine große innere Freiheit haben und aus dieser Freiheit heraus auch Zeit verschenken können, auch Geld verschenken können, ihre Hilfe, großzügig und weitherzig zu sein. Was ein Segen, wenn Gott solche Menschen auch in diese Richtung beeinflusst. Und im Laufe des Tages kommt der Chef selbst, der Boss persönlich, Boas, vorbei und will sich mal so anschauen, wie die Arbeit so vonstatten geht. Und da fällt ihm diese unbekannte junge Frau auf. Und er erkundigt sich nach ihr. Und der Vorarbeiter sagt ihm, wer sie ist, Ruth, eine Moabiterin aus einem fremden Land. Das schien sich wohl schon auch herumgesprochen zu haben. Und dann spricht Boas die Ruth selbst an, was gar nicht mal so selbstverständlich war damals. Da sprach Boas zu Ruth ab Vers 8, hörst du wohl, meine Tochter, du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich zu meinen Mägden. Und sehe, wo sie schneiden im Feld, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass sich niemand antaste. Und wenn dich dürstet, dann geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Zwei Dinge sind hier auffällig. Einmal, Boas stellt diese Ruth unter seinen Schutz, obwohl sie nur eine Ausländerin ist, mit der er so eigentlich gar nichts zu schaffen hat. Er weiß ja nichts über ihre verwandtschaftlichen Beziehungen. Und er sagt den Erntearbeitern, den jungen Männern, passt auf, lass diese Frau in Ruhe, tastet sie nicht an. Und ich denke, Boas wird gewusst haben, warum er das sagt. Denn auf dem freien Feld, auf dem sich das alles abspielte, weit jenseits des Dorfes, wo keiner irgendwie war, der irgendwelche Dinge kontrollieren konnte, da kam es immer wieder vor, dass junge Frauen sexuell belästigt wurden. Und das galt damals, es hat sich bis heute leider auch nicht geändert, galt als Kavaliersdelikt. Und Boas sagt, nein, diese Frau, diese verletzliche Frau stelle ich unter meinen Schutz. Die gehört zu mir. Wer es mit ihr, wer sie anfasst, bekommt es mit mir zu tun. Und dann sagt er etwas, was man leicht überlesen kann. Da steht nämlich, und er erlaubte ihr, von dem Wasser der Männer zu trinken. Keine große Geschichte, aber wenn man weiß, worum es da geht, ist das schon erstaunlich. Habt ihr schon mal Fotos aus Afrika gesehen? Ganz sicher. Wir hier in der Gemeinde sehen ja häufiger Fotos auch aus Afrika. Ich weiß nicht, ob da auch Fotos dabei waren, wie Wasser transportiert wird. Das machen meistens Frauen oder fast nur Frauen in Afrika. Die tragen dann ihre Krüge diesen beschwerlichen Weg vom Brunnen bis ins Dorf, bis zu ihrer Hütte. Und das war damals nicht anders. Das war Frauenarbeit, Wasser holen. Männer taten das nie. Und jetzt sagt der Boas zweierlei. Einmal, du musst nicht Wasser holen. Das ist nicht deine Aufgabe. Und das Zweite ist, du darfst sogar von dem Wasser trinken, was den Männern gehört. Ich glaube, dass die Männer sich ganz schön in ihrer Ehre angekratzt gefühlt haben. Das ist doch Frauenarbeit. Und dann darf die von unserem Wasser noch was trinken. Wo sind wir denn hier? Ja, wo sind wir denn hier? Wir sind im Bereich des Reiches Gottes, sagt Boas, wo Gottes Maßstäbe zählen. Und deshalb kann man dieses Buch Ruth durchaus auch als ein Beleg dafür verstehen, dass Gott Frauen schützt und dass er ihnen eine Würde zubilligt, auch wenn es ihnen in der Gesellschaft nicht so zugebilligt wird. Wie geht diese Geschichte denn weiter? Boas antwortete und sprach zu ihr, man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Und Ruth sprach, lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und du hast deine Magd freundlich angesprochen. Also Boas ist ganz fasziniert von dem Mut und von dieser Hingabebereitschaft, die Ruth gezeigt hat. Er ist ehrlich berührt in dieser Begegnung mit Ruth. Das, was sie getan hat und den Eindruck, den er von ihr gewinnt, das geht ihm wirklich zu Herzen. Und er merkt, was für ein Vorbild sie ist. Und er merkt auch und sieht ihre Not, dass sie als alleinstehende Frau mit ihrer Schwiegermutter auf Hilfe angewiesen ist. Und diese Begegnung berührt sein Herz. Und das verändert ihn. Und in dieser Begegnung mit einem Menschen, mit dieser Ruth, macht er auch eine Begegnung mit Gott selbst. Da begegnet ihm Gott. Denn er fängt ja an zu beten. Als er das alles gehört hat und Ruth so erlebt, dann sagt er, ich wünsche mir so sehr, dass Gott dich segnet und dich schützt. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die wir machen können. Dass Gott manchmal in der Verkleidung, und nicht nur manchmal, sondern wie ich meine, sehr häufig in der Verkleidung von Menschen uns begegnet. Dass wenn wir die Geschichten von Menschen hören, wir erleben, welche Spuren Gott dahinterlassen hat in ihrem Leben. Und ich empfinde es als ein Privileg, dass ich als Seelsorger, dass Menschen mir Anteil geben an dem, was ihr Leben ausmacht. Und ich staune immer wieder neu über das, was sie erzählen und wo sie bei allem Leid doch auch die Spuren Gottes noch sehen können. Ich glaube, dass es so Gottes Art ist, wenn wir fragen, wo ist Gott denn? Und wie kann ich ihn denn erkennen, dass er uns ganz häufig auf Menschen verweist, nicht nur, aber auch sehr häufig. Und gerade auf Menschen, die eigentlich am Rand stehen, die nach den Maßstäben unserer Leistungsgesellschaft eigentlich wenig zu bieten haben, so wie die Ruth damals, so eine hergelaufene Ausländerin. Gott erweitert unseren Horizont durch die Begegnung mit Menschen. Jesus sagt, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Gott erscheint uns häufig in der Verkleidung, wenn man das so ausdrücken kann, von Menschen. Du fragst, wo Gott in deinem Leben ist, dann achte auf die Menschen, die er dir an die Seite stellt und höre, was sie dir von Gott zu sagen haben, auch wenn sie gar nicht als Missionare auftreten, sondern einfach du Anteil an ihrem Leben bekommst. Deshalb wünscht Boas, weil er so ergriffen und so berührt ist von dieser Begegnung, deshalb wünscht er Ruth den Segen Gottes. Er spricht ein ganz schönes Gebet, ein sehr frommes Gebet und er meint es auch so, dass Gott sie doch segnen möge. Und wie antwortet Ruth darauf? Ist ganz interessant. Sie sagt nämlich, lass mich Gnade vor deinen Augen finden. Erstmal ist das ziemlich mutig von Ruth. Ruth ist das Beispiel einer ganz couragierten Frau. Denn sie ist ja eigentlich der Underdog, der unten steht. Und dann sagt sie zu diesem Großgrundbesitzer, lass mich Gnade vor deinen Augen finden. Das ist mutig. Es ist gut, wenn unser Vertrauen auf Christus uns Rückgrat gibt und dass wir einstehen und uns nicht demütig, in einem falschen Sinn demütig einknicken lassen. Das ist das eine, das ruht das Beispiel einer ganz couragierten Frau ist. Und das zweite ist, sie holt sozusagen diese Bitte um den Segen aus dem Himmel von Gott auf die Erde, indem sie sagt, ja, dann möchte ich doch, dass ich in deinen Augen Gnade finde und dass du mich weiter versorgst. Du betest darum, dass Gott mich segnet, dann sei selbst ein Teil dieses Segens. Dann sei selbst ein Teil der Erhörung dieses Gebetes. Lebe selbst, wofür du betest. Ich glaube, dass das ganz häufig geschieht. Nicht in jeder Situation, sicher nicht. Dafür gibt es einfach zu viel Not auf der Welt. Aber ich glaube, dass es ganz häufig geschieht, dass wenn wir für einen Menschen eine Situation beten, dass Gott uns eigentlich darauf hinweisen möchte, wie wir selbst Teil der Erhörung dieses Gebets sein können. Mit unserer Zeit, mit unseren anderen Möglichkeiten. Sei selbst die Erhörung deines Gebets. Du möchtest, dass Gott deine Familie segnet und du betest darum, wunderbar. Und dann gib deiner Familie Priorität in deinem Terminkalender. Dann trage Termine für deine Familie in deinen Terminkalender ein. Du betest darum, dass Gott die Menschen aus deiner Umgebung, deiner Nachbarschaft segnet. Wunderbar. Und dann bring dich dort ein, dann investiere dort hinein etwas. Und du betest darum, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen, wunderbar. Dann nimm dir Zeit für einen Besuch, dann schreib einfach mal eine Postkarte. Ja, eine ganz altmodische Postkarte, handgeschrieben, mit der man sich in den Zeiten der digitalen Kommunikation irgendwie auch abhebt und Interesse zeigt. Verstehen wir? Beten schafft Veränderung, davon bin ich überzeugt. Und häufig ist es so, dass Gott so auf unsere Gebete antwortet, dass uns aufgeht, wir können ja selbst ein Teil der Erhörung sein. Und wir können selbst ein Teil des Segens sein, den wir für andere erbitten. Es gibt ja in unserer Zeit eine neue Sehnsucht nach Erfahrung, auch unter Christen. Der Glaube soll doch lebendig sein. Er soll nicht nur irgendwie in Theorie bestehen, die am Sonntagmorgen irgendwie stimmt, aber die uns nicht die Woche über prägt. Wir wollen doch den Glauben erfahren. Wie geschieht das? Wenn ich das Buch Ruth lese, höre ich eine Antwort darauf, indem wir uns auf die Begegnung mit Menschen einlassen. Ganz einfach. Indem wir uns auf die Begegnung mit Menschen einlassen und hören, was Gott in ihrem Leben tut und uns beschenken lassen von ihrer Einsicht. Und mir geht es immer wieder so, in meiner Position als Pastor bin ich ja der gerne etwas geben will und ich tue es auch gerne, aber ich gehe immer wieder als Beschenkter hinaus. Wie erfahren wir unseren Glauben? Indem wir offen sind für Begegnungen mit Menschen, indem wir ihre Not sehen und fragen, wo kann ich ein Teil der Erhörung meines Gebetes sein? Ich glaube, dann stellt sich diese Frage nach der Erfahrung des Glaubens gar nicht mehr so stark, weil dann unser Glaube ganz praktisch wird und nicht nur theoretisch. Aber ich möchte jetzt auch nochmal zurückkommen zum Buch Ruth. Ruth arbeitet den ganzen Tag, sie lässt sich nicht hängen. Wie gesagt, sie nutzt die Möglichkeiten, die sie hat. Sie wartet nicht darauf, dass irgendjemand von außen ihr hilft und sitzt nur da. Und dann kommt sie am Abend zurück und hat ein Zehntel des ganzen Jahresbedarfs an Gerste eingesammelt. 34 Liter waren das, durch die Großzügigkeit von Boas und seines Vorarbeiters. Und dann geht sie zu Hause, dann geht sie nach Hause zu Naomi, zu ihrer Schwiegermutter. Die hatte ja den ganzen Tag zu Hause gesessen. Sie hatte überhaupt nichts mitbekommen von dem, was sich da auf dem Feld abspielt. Und vielleicht erinnern wir uns zumindest die am letzten Sonntag da waren, in was für einer Stimmung Naomi da war, wie sie angekommen war in Bethlehem. Ich lese das nochmal vor. Sie sagt, er nennt mich nicht Naomi, das kann man übersetzen mit Gott ist Gnade, sondern nennt mich Mara, das heißt die Bittere. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt er mich denn Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Naomi hatte ganz viel Verluste erlitten in ihrem Leben. Verluste, die sie tief getroffen hatten und die sie bitter gemacht hatten. Und aufgrund dieser Verluste, dieser Erfahrung konnte sie der Güte Gottes für sie persönlich nicht mehr vertrauen. Dann hat sie gesagt, wenn ich sowas erlebe, wo ist der Gott? Er muss sich doch gegen mich gewandt haben. In ihrem Herzen war eine tiefe Bitterkeit eingekehrt. Und ich kenne Menschen, denen geht es heute noch genauso. Aber es gibt eine Wende für Naomi. Sie findet eben heraus aus dieser Verbitterung. Sie ist nicht mehr Mara, die Bittere, sondern sie ist jetzt wirklich wieder Naomi. Gott ist Gnade. Als Ruth ihr von ihrer Erfahrung bei der Ernte erzählt, dann sprudelt es aus Naomi heraus. Gesegnet sei Boas vom Herrn, denn er hat seine Barmherzigkeit nicht abgewendet von den Lebendigen und von den Toten. Da war wieder ein neuer Zug in ihr Herz eingekehrt, dieses Herz, was verbittert war aufgrund all der Verluste, die sie erleben hat und dieser schwierigen Wegführung. Da hatte sie wieder Vertrauen gefasst zum gnädigen und gütigen Gott. Da hatte die Bitterkeit Platz gemacht für Dankbarkeit. Und ich glaube, dass Gott das heute auch tun kann und tun möchte. Dass er die Bitterkeit aus unserem Herzen vertreiben will. Dass er die Bitterkeit ersetzen will durch Dankbarkeit und durch eine neue Sicht, dass wir erkennen, wo es doch Spuren Gottes in unserem Leben gab. Ich glaube, dass Gott die Bitterkeit in unserem Herzen ersetzen möchte durch ein neues Vertrauen zu ihm. Auch ein Vertrauen, was es aushält, dass manches in unserem Leben nicht aufgeht und manches nicht gelingt und an manchen Punkten Scheitern steht. Aber dass die Antwort darauf nicht ein verbittertes, hartes Herz sein muss, sondern ein Herz, was immer noch sagt, dennoch bleibe ich Herr an dir. Gott kann auch heute so etwas tun, dass aus Mara Naomi wird, dass ein verbittertes Herz wieder weich wird und offen wird für Vertrauen und Dankbarkeit Gott gegenüber. Die Frage ist, ob wir Gott an unser Herz heranlassen, ob du Gott an dein Herz heranlässt, mit all dem, was auch da an Enttäuschung und an Frustration und an Nichtverstehen Gott gegenüber ist. Gott kann auch heute diese Wende herbeischaffen. Die Frage ist, ob wir ehrlich ihm gegenüber werden und ihm unser Herz hinhalten. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die John Ortberg, ein amerikanischer christlicher Autor, den ich sehr schätze, mal erzählt hat. Auch im Zusammenhang mit Ruth. Das ist die Geschichte einer Frau aus den USA, die in einem ziemlich schlechten, heruntergekommenen, unsicheren Viertel ihrer Stadt unterwegs ist, mit dem Auto. Und durch irgendeinen Umstand passiert es ihr, dass sie das Auto abschließt und merkt, der Schlüssel ist noch innen drin. Hat vielleicht jemand von euch auch schon mal erlebt. Ich habe es einmal erlebt. Und sie hat aber aus irgendeinem Grund einen Kleiderbügel dabei und versucht jetzt mit diesem Kleiderbügel die Tür zu öffnen. Das gelingt ihr nicht. Und da bittet sie, Herr, schick mir jemanden, der mir helfen kann. Und 5 Minuten später kommt ein zerbeultes Auto an dem Platz, wo sie da steht, steigt ein ziemlich grober, finsterer Typ aus, mit vielen Tätowierungen, einem Kopftuch mit Totenköpfen drauf. Aber sie traut es sich, ihn zu fragen, können Sie in mein Auto einbrechen? Kein Problem, sagt er. Er nimmt den Kleiderbügel und in 5 Minuten ist das Auto offen. Vielen Dank, sagt sie. Sie sind ein sehr netter Mensch. Und dann schaut er sie an und sagt, ich bin kein netter Mensch. Ich komme gerade aus dem Gefängnis. Ich habe 2 Jahre gesessen wegen Autodiebstahl. Gerade bin ich erst ein paar Stunden in Freiheit. Und dann sagt diese Frau, danke Gott, dass du mir einen Profi geschickt hast. Was zeigt uns diese Geschichte? Erstens, beurteile einen Menschen nicht nur nach seinem Äußeren. Und zweitens, wenn Gott ein Wunder tut, dann benutzt er immer auch die Entscheidung von Menschen und ihre Bereitschaft zum Gehorsam. Denn dieser Autoknacker, frisch aus dem Gefängnis entlassen, hätte ja auch sagen können, ich bin eine unsichere Gegend, die Frau ist alleine, die Polizei ist weg. Prima, dann kann ich sie ja um ihre Kreditkarte und ihr Bargeld erleichtern. Hat er nicht getan, das war seine eigene Entscheidung. Dazu hat ihn auch kein Gott irgendwie manipuliert, das hat er selbst getan. Da, wo unsere Entscheidung und Gottes Kraft zusammenkommen, da geschieht ein Wunder, da kann Gott viel tun. Und ich glaube, dass das Gottes Art ist, Wunder zu tun, dass er unsere menschlichen Möglichkeiten nimmt und uns vor die Frage stellt, willst du selbst ein Teil der Erhörung deiner Gebete sein? Und dann fügt sich das zusammen, Gottes Kraft und unser Gehorsam. Und da können Türen aufgehen, da können wirklich Türen aufgehen, da kann viel geschehen, nicht nur verschlossene Autotüren. Gott öffnet Türen, da wo seine Kraft und unsere Bereitschaft zum Ja, so wie es Gisela auch in der Taufe nächsten Sonntag sagen wird, wo unser Ja mit Gottes Kraft zusammenkommt. Da kann Gott viel tun. Sei selbst die Erhörung deiner Gebete. Lass dir die Freiheit schenken, nicht nur das zu tun, was du tun musst, was das Gesetz vorschreibt, sondern lass dich von Gott in die Freiheit führen, in die Freiheit, ein weites Herz zu haben, weil Gott die Erlaubnis von dir bekommt, an deinem Herzen zu arbeiten. Das wird viele Türen in deinem Leben und im Leben anderer öffnen. Und welche Türen Gott im Leben von Naomi und Ruth noch geöffnet hat, davon hört ihr dann an einem späteren Sonntag. Amen.